kenne eine Familie aus Neulosheim, die rufen mich im Jahr ungefähr zweimal an. So an Heiligabend, auch wieder Heiligabend 2016. Und da hat es mich schon gewundert, dass die Frau am Telefon ist, die Annelies und nicht der Helmut. Und da sage ich, grüß dich Annelies, schön, dass ihr mich an Weihnachten wieder anruft. Und die Annelies sagt, frohe Weihnachten ist das eine, das Traurige ist, dass heute mein Mann gestorben ist. Und dann ungefähr ziemlich genau vier Monate später ruft sie wieder an. Und ich komme gerade von der Baustelle und war eigentlich ganz begeistert, dass wir neue Gemeinderäume haben. Und ich sage, schön Annelies, wieder von dir zu hören, stell dir vor, wir haben als Gemeinde jetzt neue Räume. Und sie sagt, stell dir vor, heute ist mein Sohn Wolfgang gestorben. Und dann ist man erstmal sprachlos. Angesichts mancher Todesfälle verschlägt es einem die Sprache. Und in unserem Bibeltext heute, ich habe das Geschehen von der Lisa, also der Nichte von der Elisabeth, zum Anlass genommen, dieses Thema nochmal aufzugreifen. In dem Bibeltext heute geht es auch um eine Konfrontation von Tod und Leben. Und die betroffene Frau, von der wir dort lesen, die steht in Lukas Kapitel 7. Und die hat genauso wie die Annelies zuerst ihren Mann verloren und danach ihren Sohn. Bei ihr mit dem Unterschied, dass es ihr einziger Sohn war. Ich lese nur den kurzen Abschnitt aus Lukas 7, die Verse 11 bis 14. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er, Jesus, in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte den Sarg an, die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk heimgesucht. Der Text wird eingeleitet mit am folgenden Tag und da stellt man sich dann die Frage, was war denn am Tag zuvor, wenn jetzt der folgende Tag ist? Und am Tag zuvor war diese Feldpredigt bzw. Bergpredigt, ob es die gleiche war, ich glaube eher nicht, war diese Feldpredigt und Jesus geht dann danach in die Stadt Kapernaum. Und da schickt ein dort stationierter Hauptmann ein paar Juden zu Jesus und lässt ihm ausrichten, komm zu mir, mein Knecht ist krank. Und Jesus ist beeindruckt von dem Glauben des Hauptmanns. Denn der lässt ihm ausrichten, Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und Jesus heilt diesen Knecht jetzt aus der Ferne. Und das hatte man damals in der Regel ja nicht so, gell? Und das beeindruckt die Leute. Und jetzt am folgenden Tag begibt sich Jesus in eine Stadt namens Nain und da heißt es, und mit ihm ziehen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Von Kapernaum bis nach Nain sind es in etwa 50 Kilometer und von außen her betrachtet war diese Reisegesellschaft so etwas wie eine große, riesige Prozession. Was Jesus eigentlich in Nain wollte, das wird nicht erwähnt. Im ganzen Neuen Testament wird diese Kleinstadt, ich sage jetzt mal Stadt, weil zumindest hat sie ein Stadttor, im ganzen Neuen Testament wird diese Stadt nur einmal erwähnt und zwar hier an dieser Stelle. Und viele Ausleger denken bei Nain an Naim beziehungsweise an Schunaim, oder anders übersetzt Schunem, Also genau der Ort, wo 850 Jahre früher der Ort, der Mann Elisa wirkte. Und der Prophet Elisa dort auch einen einzigen Knaben von einer Frau wieder zum Leben erweckte. Und seit dieser Auferweckung wurde in Israel kein Toter mehr zum Leben gebracht. Zumindest ist es nicht überliefert. Und jetzt kommt da eine große Menschenmenge mit dem Herrn Jesus vornweg zu dieser Siedlung Nain und sie steuern auf das Stadttor zu. Und im gleichen Moment kommt eine andere Prozession, ein Leichenzug aus dem Stadttor heraus. Die eine Truppe schart sich um Jesus, um den Fürsten des Lebens, und die andere wird von einem Toten angeführt. In der Gruppe um Jesus, da herrscht gute Stimmung, da ist Begeisterung, da ist eine Erwartungshaltung, da ist Freude. Und dazu kommt noch, dass jetzt nach 50 Kilometer Fußmarsch sie endlich in der Stadt ankommen und winkt eine Brotzeit, gell? Coole Stimmung. In einer anderen Gruppe, um den aufgebahrten jungen Mann, ist die Stimmung gerade entgegengesetzt. Da ist Verlust, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Trauer. Und diese beiden Gruppen bewegen sich aufeinander zu. Das ist unsere Welt. Und die Mutter, die da hinter dem leblosen Körper ihres Sohnes hinterherhinkt, die hat im Grunde alles in ihrem Leben verloren. Da ist eine deutliche Steigerung in Vers 12 zu sehen. Da heißt es, einmal ein Junge war gestorben, er war noch jung im Alter. Vom Alten Testament her ist nach Psalm 55 oder nach anderen Versen ist das ein Gericht, wenn ein Mensch vor der Mitte seines Lebens weggerissen wird. Dann war es noch dazu ihr einziger Sohn, der Stammhalter sozusagen, der die Familie aufrechterhalten soll. Und zuletzt lesen wir dann auch noch, war diese Mutter eine Witwe, das heißt, in Zukunft sitzt sie allein beim Frühstück. Und sie steht ohne soziale Hilfe da. Sie ist also ganz auf das Mitleid und die Fürsorge der Dorfbewohner angewiesen. Statistisch betrachtet begraben normalerweise die Kinder ihre Eltern. Aber wenn eine Mutter ein Kind zu Grabe trägt, dann trägt sie erst einmal alles zu Grabe, was sie hat, oder? Einer hat mal gesagt, der längste Weg von der Kirche bis zum Grab, das ist der, wenn du dorthin deinem eigenen Kind folgen musst. Der längste Weg von der Kirche bis zum Grab ist der, wenn du dorthin deinem eigenen Kind folgen musst. Und wenn du als jüdische Mutter zur Zeit von Jesus deinen einzigen Jungen, den du hast, und wahrscheinlich war er noch keine 20, wenn du deinem einzigen Jungen dorthin folgst, dann war das eine Katastrophe, seelisch und sozial. Und so war bei dieser Prozession auch eine Menge von Leuten dabei. Das Dorf nimmt Anteil. Und jetzt müsst ihr euch das mal ausmalen. Diese beiden Prozessionen, die steuern aufeinander zu, da prallen jetzt Welten aufeinander. Die eine wird angeführt von dem Fürsten des Lebens und die andere wird angeführt von der Majestät des Todes. Und beide sind im Grunde genommen unantastbar. Was wird jetzt geschehen? Was würde passieren, wenn ihr als Gemeinde die eine Gruppe wärt, die auf die Stadt zugeht? Ich glaube, ich weiß, was ihr machen würdet. Eine von den beiden Gesellschaften auf der Straße hat Vorrang, oder? Welche? Ja, Majestät Tod hat Vorrang. Und eigentlich klar, aus Respekt vor dem Tod sollten wir zur Seite gehen und warten, bis der Trauerzug vorbei ist. Am besten steigen wir hinunter in den Straßengraben, gell? Und dann nehmen wir unsere Hüte, unsere Mützen ab, neigen unsere Häupter. Und mit gebeugtem Haupt warten wir, bis die alle vorbei sind. Aber Jesus macht den Weg nicht frei. Er stoppt den Trauerzug. Wenn da ein Reporter von dem Stadtanzeiger nahe ihm dabei gewesen wäre, der hätte in dem Moment schon den Notizblock gezückt, weil das, was hier sich anbahnt, riecht nach Skandal. Jesus macht den Weg nicht frei, sondern er geht direkt auf die Mutter zu, nicht weil er unhöflich ist, sondern weil ihn sein Mitleid zu dieser Frau hinzieht. Das heißt in Vers 13, und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie. Luther übersetzt, es jammerte ihn. Und das ist ein erster wesentlicher Punkt. Jesus stellt sich deinem Jammer. Oder Jesus stellt sich in deinen Jammer. Er stellt sich in dein Leid. Er macht dann nicht den Weg frei. Sondern Jesus kümmert dein Leid und es lässt ihn auch nicht kalt, wenn ein Mensch stirbt. Unser Herr weicht uns doch da nicht aus, wo es uns dreckig geht. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, wie bei Hiob, gell? Aber die drei Freunde konnten Hiob nicht trösten die ganze Zeit. Aber der Einzige, der Hiob immer nahe war und mit vollem Mitleid dabei stand, so lesen wir es aus Jakobus 5, war der Herr. Er war voller Erbarmen und Mitgefühl dem Hiob gegenüber. Im Neuen Testament lesen wir dreimal davon, dass der Herr Jesus jemanden aus den Toten auferweckt. Und jedes Mal war er von tiefem Mitleid bewegt. In Lukas 8, ein Kapitel weiter ist es die 12-jährige Tochter des Jairus und innerlich bewegt treibt Jesus die Klagefrauen raus und die Leute, die da Tumult machen und er heilt sie. In Johannes 11 steht Jesus innerlich bewegt vor dem Grab von Lazarus und er weint, sodass die anderen darüber reden. Und hier in Lukas 7 ist er bewegt von Mitleid, es jammert ihn. Und jetzt geht Jesus zuerst einmal zu der Person, die in diesem Moment am meisten zu tragen hat. Und das waren nicht die Leichenträger, sondern die bekümmerte Mutter, bei der im Moment alles zerbrochen ist. 6-jähriges Mädel kam einmal zu spät von der Schule heim, ziemlich zu spät. Und der Papa hat furchtbar geschimpft. Warum kommst du so spät heim? Hast du da eine Erklärung dafür? Und das Mädel sagt, ich habe auf dem Weg ein anderes Mädchen getroffen und ihre Puppe war kaputt und sie hat geweint. Und dann strahlt der Papa über das ganze Gesicht. Das war aber nett von dir. Und dann hast du dich zu ihr hingesetzt und hast ihr geholfen beim Reparieren der Puppe, nicht wahr? Und das Mädchen schüttelt den Kopf. Nein, Papa, ich habe ihr geholfen beim Weinen. Dem Trauernden helfen beim Weinen. Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Aber genau das macht der Herr Jesus ja nicht. Er geht nicht zur Mutter hin und sagt, jetzt wein dich mal aus. Lass deinen Tränen freien Lauf, das ist gut. Du musst jetzt deine Trauer verarbeiten. Nein, er sagt, weine nicht. Das, was er hier sagt, spricht ja nicht so sehr von Mitgefühl, oder? Oder hast du sowas schon zu jemandem gesagt, der am Grab steht und trauert? Jetzt hör mal auf zu weinen. Alle anderen im Trauerzug haben sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, was sie der Frau am Grab als Trostwort sagen können. Die meisten wahrscheinlich herzliches Beileid. Er war ja noch so jung. Es wird schon wieder Zeit, heilt Wunden. Bei mir war es auch mal so. Jesus sagt, weine nicht. Das ist unsensibel, oder? Aber Jesus kann das so sagen, weil es bei ihm nicht bei Worten bleibt. Das ist der Unterschied. Jesus gibt hier in diesem Text im Prinzip nur zwei kurze Kommandos. Das erste Kommando geht an die Mutter und es heißt, weine nicht. Das zweite Kommando geht an den toten Sohn und heißt, steh auf. Der erste Befehl ist unsensibel und der zweite ist lächerlich. Das ist peinlich, wenn das ein normaler Mensch sagt, aber Jesus ist kein normaler Mensch. Weine nicht, wenn wir das so gesagt hätten zu jemandem, der traurig ist, dann wäre das für die trauernde Mutter in ihrer Situation nur ein ganz schlechtes Placebo. Aber hier redet der Sohn Gottes und der Sohn Gottes verteilt keine Placebos, er verteilt keine Trostpflaster, sondern er gibt greifbaren Trost. Arme Witwe, weine nicht, warum nicht? Weil mit Jesus jetzt die lebendige Hoffnung vor dir steht. Und die Hoffnung weint nicht, die Hoffnung erwartet. Jeremia 31, Vers 15, so spricht der Herr, man hört Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Aber so spricht der Herr. Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes. Und es gibt eine Hoffnung und eine Zukunft, spricht der Herr. Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen. Leid und Gott ist Hoffnung. Tod und Jesus ist Hoffnung. Und so sagt er, schreibt der Apostel Paulus einmal an die Thessaloniker, die auch leiden wegen Sterbefälle in ihrer Gemeinde. Und er sagt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Verstorbenen, Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Jesus bekümmert dein Leid. Und darin hat er sich bis heute nicht geändert. Er bleibt seinen Eigenschaften treu. Wir reden ja manchmal von den absoluten Eigenschaften Gottes. Jetzt muss ich euch mal wieder ein bisschen aufwecken. Kennt ihr welche? Was sind einige der absoluten Eigenschaften Gottes? Allmächtig. Gerecht können auch Menschen sein. Allwissend. Heilig. Barmherzig können auch Menschen sein. Gerecht hat man schon. Das sind die Worte, die mit all angehen. Eins fehlt noch. Allgegenwärtig. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Ich frage euch, ist Gott auch allfühlend? Könnte es sein? Die Stoiker zur Zeit von Paulus, die haben genau das Gegenteil gesagt, ähnlich wie die Muslime. Sie sagten, ein Kennzeichen Gottes ist seine Apathie. Er ist unfähig zu fühlen. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Da können wir jetzt 100 Stellen lesen im Alten Testament und viele im Neuen Testament. Allein wo Jesus auftritt, Matthäus 9, Vers 36, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Matthäus 14, Vers 14, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich, da ergriff ihn Mitleid. Matthäus 15, 32, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Ich glaube, unser Herr ist allfühlend. Unser menschliches Mitleid ist immer begrenzt. Und unser menschliches Mitleid ist nie rein. Da waren sicher einige bei dem Leichenzug dabei, die haben mitgefühlt mit der Witwe. Aber gleichzeitig mischt sich unter das Mitgefühl da irgendwie so auch eine Neugier oder andere komische Gedanken, oder? Wie wird die Witwe das jetzt verkraften? Wird sie am Grab vielleicht zusammenbrechen? Und dann recken die hintersten Reihen die Hälse und gucken, was macht denn die Witwe jetzt? Unser Mitleid ist nie rein. Bist du auf einer Beerdigung, dann kommen dir plötzlich ganz komische Gedanken, völlig unpassend. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mit einem reinen Mitleid könnten wir auch gar nicht leben. Alles, was wir heute sehen und mitbekommen im Fernsehen, über das Internet, über die Zeitung oder sonst irgendwo, können wir doch nur ertragen, indem wir abstumpfen. Reines Mitleid ist tödlich. Und reines Mitleid hatte nur einer, gell? Und der starb deswegen. Aber Gott fühlt alles. Wenn er schon registriert hat, wenn irgendwo ein Spatz vom Baum runterfällt, dann doch auch deinen Schmerz. Jede Freude und jeder kleinste Schmerz in irgendeiner Ecke auf dieser Welt, der geht nicht an ihm vorbei. Ich werde heute nach dem Gottesdienst ziemlich schnell abhauen, weil wir in Dittmund im Gemeindemittagessen haben. Aber wenn wir da zusammensitzen und dann ihm danken für das Essen, dann freut sich Gott drüber. Aber er fühlt genauso mit dem Kind mit in Afrika, das heute wieder vor der leeren Schüssel sitzt und dort drin kein Reiskorn findet. Und das Gefühl, das du vielleicht gerade hast in diesem Moment, vielleicht, weil die Predigt wieder länger dauern könnte, als du dir wünschst und du eigentlich lieber schon heim willst, auch dieses Gefühl nimmt Gott wahr. Er fühlt mit. Und die schnippische Antwort, die du heute Morgen deinem Kind gegeben hast oder deinem Ehepartner, das hat nicht nur deinem Kind wehgetan. Jesus sagt, wenn du einem dieser Kleinen ein Glas Wasser reichst, dann ist es für mich so, wie wenn du mir selber Wasser reichst. Und Jesus fühlt die Trauer dieser Frau in Lukas 7 und er fühlt sicherlich auch die Trauer der ganzen Gemeinschaft hier. Und es heißt, es jammerte ihn. Schlachter hat ja viel zu mager übersetzt. Luther ist schon ein bisschen über besser, es jammerte ihn. Aber dieses Jammern im Griechischen hat was mit den Eingeweiden zu tun, gell? Meine Bibelübertragung schreibt hier sehr dramatisch an dieser Stelle, seine Eingeweide, sein Herz gingen aus Jesus heraus, der Frau entgegen. Stell dir das mal vor. Hast du schon mal so ein Mitleid erlebt, dass dein Herz, dass deine Gedärme aus dir herausgegangen sind? In Römer 5 heißt es, er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Aus welchem Grund wohl? Einer der Gründe ist sicherlich der, er hat seine Liebe ausgegossen in dein Herz, damit dein Herz jetzt herausgehen kann. Herausgehen kann zu den Verlorenen. Und vielleicht könnte man Johannes 3, Vers 16 auch so übersetzen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass sein Herz, dass Jesus aus ihm herausging, hin zu den Verlorenen, zu denen, die dem Tod geweiht sind. Und ich schäme mich fast, es zu sagen, wenn ich irgendeinen Schnulzenfilm anschaue, ich bin so nah am Wasser gewachsen, ich fange sofort an zu heulen, dass ich mich immer schäme, vor der Jugend oder vor Kindern einen Film anzuschauen, weil mir läuft dann die Soße runter. Und dann denke ich mir, ich schäme mich drüber, wenn ich doch im realen Leben so weinen könnte für die Verlorenen. Wir können nicht so rein und so unbegrenzt fühlen wie der Heiland, aber ich frage mich dann immer, wenn Jesus so mitfühlend ist mit mir, warum bleibe ich ihm gegenüber dann so distanziert und so kalt und so lau und so oberflächlich? Jetzt haben wir bald wieder unser Mitarbeitertreffen in Schorndorf. Letztes Jahr habe ich da einen Bruder gefragt, kann es ja sagen, aus der Stuttgarter Gemeinde, ob er irgendeine Befürchtung hat in Bezug auf seine Gemeinde. Und er sagte dann, meine Befürchtung in Bezug auf meine Gemeinde ist die, dass unser ganzer Gemeindebetrieb gut läuft und funktioniert und sich die Herzen der Geschwister trotzdem immer weiter von Jesus wegbewegen. Wow. Und keiner merkt es. Der ganze Gemeindebetrieb funktioniert, läuft irgendwie, dass er nicht mehr so rund läuft, das merkt man vielleicht, aber es läuft ja trotzdem irgendwo. Und da gibt es in der Gemeinde und bei uns selber einen gewissen frommen Betrieb, aber unsere Herzen stumpfen trotzdem mehr und mehr ab und keiner merkt es. Eine Gemeinde wird schleichend lau. Geht nicht von heute auf morgen. Eine Gemeinde wird schleichend lau, weil sie nicht mehr mitfühlt mit dem Herzen Gottes. Und dann muss vielleicht der Paulus schreiben als Warnsignal, ihr hättet viel mehr Leid tragen sollen. Jesus sagt zu der Mutter, weine nicht, und es war keine Floskel, das war kein Trostpflaster. Bei Jesus haben Worte Hand und Fuß. Im Englischen unterscheidet man das Wort, zwei Wörter, einmal Pity und einmal Compassion. Wird beides im Deutschen mit Mitleid übersetzt. Aber Pity ist Mitgefühl. Das habe ich dann, wenn ich sage, ach, die arme Mutter. Und ich meine es wirklich ernst. Aber Compassion, das geht in die Hände und in die Füße. Kann ich nicht beim Mitleid stehen bleiben. Ja? Jesus hat hier Compassion und deswegen ist der nächste Schritt, den Jesus jetzt tut, jetzt der Schritt zum Sarg bzw. zur Bahre. Vers 14, und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. So ein kleiner Nebensatz. Die Träger stehen still. Aber nicht so, wie sie es normalerweise tun in frommer Andacht mit gefalteten Händen und gebeugtem Haupt. Ich glaube, sie stehen still vor Schreck mit aufgerissenen Augen. Weil das, was sich hier anbahnt, sprengt ihre Erfahrungen total. Was kommt jetzt? Und auch die Klagefrauen sind verstummt. Hier passiert gerade etwas, was sie so nicht einordnen können. Es passt nicht in ihr Bild. Er trat hinzu, rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Der eingeborene Sohn des Vaters, der auf dem Weg zum Kreuz ist, trifft hier auf den einzigen Sohn einer Mutter, der gerade gestorben ist. Merkt ihr, das ist Heilsgeschichte. Der eingeborene Sohn des Vaters, der auf dem Weg ist zu sterben, trifft auf den einzigen Sohn einer Mutter, der gerade gestorben ist. Das erste war, Jesus bekümmert dein Leid. Das zweite ist, Jesus kümmert sich um dein Leid. Es bekümmert ihn nicht nur, sondern er will dich da auch heraushaben. Beim ersten Punkt, Jesus bekümmert dein Leid, sehen wir Jesu unbegrenztes Mitleid. Beim zweiten Punkt sehen wir seine unbegrenzte Macht. Das heißt, der Herr Jesus belässt es jetzt nicht beim Zuspruch, sondern er greift auch ein. Und das ist der zweite Befehl, den er jetzt hier sagt. Junger Mann, ich sag dir, steh auf. Und das heißt, dass Jesus hier den Sarg berührt, beziehungsweise die Bahre, damit hätte er sich rituell verunreinigt. Da sind wahrscheinlich schon die ersten zusammengezuckt. Das Abendessen heute kann er einstecken. Aber mit ihm ist es gerade andersrum. Wenn Jesus einen Unreinen anrührt, dann wird nicht er unrein, sondern der Unreine wird rein. Wenn ich einen Leprakranken anrühre oder einen mit Gürtelrose, dann muss ich nicht der Leprakranke fürchten, sondern muss ich mich fürchten, dass ich mich anstecke. Wenn Jesus einen Kranken anrührt, wird der heil. Wenn Jesus einen Sorgenvollen berührt, dann empfängt der Hoffnung. Wenn der Herr einen Toten berührt, dann empfängt er Leben. Offenbarung 1, Vers 18, und Jesus legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Der Tod ist ein Gefängnis, aber Jesus hat den Schlüssel. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Das ist genauso beschrieben wie bei Elisa, gell? Elisa gab ihn seiner Mutter. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Wenn ein Toter anfängt zu atmen, dann sagen wir vielleicht, hey, hoppala, sei mal leise, vielleicht lebt er. Ich glaube, er kommt zum Leben. Aber wenn er anfängt zu reden, da brauche ich gar nicht mehr still sein, oder? Reden ist ein Zeichen von Leben. Mich hätte interessiert, was er geredet hat. Was würdest du sagen, wenn du auf deiner Beerdigung einmal aufwachen würdest? Hast du das schon mal überlegt? Vielleicht ist die Frage zu schwierig für manche. Aber ihr könnt euch schon mal eine Rede überlegen. Aber das, was wir hier lesen, das kann ja jederzeit bei uns passieren. Wir haben jetzt in Tittmoning Evangelisation mit Hirst Schröder, ihr habt welche mit Vorträgen mit Markus Blitz. Aber wenn geistliche tote Menschen das Evangelium hören und zu neuem Leben erweckt werden, kommen sie vom Tod zum Leben. Was werden sie dann reden? Leben? Ich weiß nicht, ich gebe euch die Antwort nicht. Ihr sollt nur selber nachdenken. Aber falls du das in deinem eigenen Leben schon mal erlebt hast, dass du vom geistlichen Tod zum ewigen Leben gekommen bist, kannst du ja auch mal denken, was waren denn die ersten Worte, die du gesagt hast? Ich möchte zum Schluss kommen. Ein junger Pfarrer sollte mal seine erste Beerdigung halten und dann war er in Not damit, was er sagen soll. Dann hat er sich gedacht, ich werde mal in der Bibel nachschauen, was der Meister dazu sagt, wie er sich in solchen Situationen verhalten hat. Und dann hat er gefunden, Jesus war bei 3 Beerdigungen dabei. Jetzt war er gespannt, aber alle 3 Beerdigungen wurden abgeblasen, weil er jedes Mal den Toten auferweckt hat. Nur zu seinem eigenen Tod hat der Herr Jesus eine Abschlussrede gehalten. Es hätte Sinn gemacht, sie nach seinem Tod zu halten, gell? Aber das war irgendwie nicht möglich. So hat er seine Traupredigt oder seine Begräbnisrede sozusagen vor dem Tod gehalten und hat gesagt, es ist vollbracht. Und das ist genau das, was wir hier in Lukas 7 vorgeschattet sehen. Am Kreuz hat es Jesus vollendet, für einen jeden von uns. Das Erste, was wir dort sehen, Jesus bekümmert unser Leid. Er weicht dem nicht aus, er stellt sich in das Leid hinein, stellt sich nicht nur hinein, sondern er nimmt es auf sich. Und das Zweite, er bekümmert sich nicht nur um unser Leid, sondern er kümmert sich um unser Leid, indem er uns da wieder herausholt. indem er für uns stirbt und wieder aufersteht und wir durch den Glauben dadurch ewiges Leben haben können. Beim ersten Punkt sehen wir Jesu unbegrenztes Mitleid. Er stellt sich in den Jammer unserer Welt und in deinen Jammer. Und im zweiten sehen wir Jesu unbegrenzte Macht. Er holt dich aus dem Jammer, aus der Sünde, aus dem Tod dieser Welt heraus. Dafür ist er selber in den Tod gegangen, damit er durch seinen Tod einmal viele Lebendige hat. Wir dürfen Gott von Herzen dankbar sein und ihn preisen, wenn wir dazugehören dürfen, aber dann auch, wenn wir ja, andere auch noch, wenn wir das erleben dürfen, dass andere auch noch dazukommen. Amen.